Heute wieder mit unserem Lieblingsformat, Dominik. Du bist auch dabei. Fragen, Fragen, Fragen.
Wenn wir den Lifestyle haben, dann haben wir die Plattform, dann haben wir den fruchtbaren Boden, damit wir dann mit den ganz coolen Longevity-Interventions auch noch zusätzliche Akzente setzen können. Ja.
Wenn du jetzt ausgestattet wärst wie Brian Johnson, Geld spielt keine Rolex, was würdest du dann machen?
Also wenn du längere Zeit diese Sachen nimmst, dann wirst du auch älter ausschauen. Das ist jetzt, sagt das eine, sagt, naja, ich schaue lieber älter aus und dafür bin ich nicht dick.
Würdest du deinen Patienten raten, einen Gentest zu machen? Hallo zu Hause, hallo zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Heute wieder mit unserem Lieblingsformat, Dominik. Du bist auch dabei. Fragen, Fragen, Fragen.
Lieblingsformat bin ich immer dabei. Eure Fragen sind immer das Schönste, weil da sehen wir, über was die Leute nachdenken. Und dann, das gibt uns natürlich die Richtung vor, nicht nur für die Fragen-Episode, ja, sondern auch darüber hinaus, was ist spannend, was hat der Kunde, der Konsument, ja, der Mensch im Kopf. Ja. Finde ich immer sehr interessant.
Genau. Und wir machen es dieses Mal ein bisschen anders. Und zwar sind ja wieder viele Fragen reingekommen. Und in der Vergangenheit, jetzt gab es ja länger schon keine Fragen-Episode mehr, haben wir es immer so gemacht, dass wir die Fragen immer eins zu eins vorgelesen haben, die von den Leuten gekommen sind. Und jetzt haben wir es ein bisschen zusammenkondensiert und gesagt, okay, wir nehmen alles, was wir an Input bekommen haben und fassen das in 6, 7, 8 Fragen mal zusammen und gehen die dann einfach nacheinander durch. Dann ist am Ende auch, glaube ich, ein guter Mehrwert für die Leute mit dabei. Starten wir rein?
Bereit. Schieß los.
So, bei der ersten Folge, es sind heute so ein paar Top-Highlights mit dabei. So nach dem Motto, was sind deine Top 3, was sind deine Top 5? Und es geht auch gleich mit einer Top-Frage los. Und zwar, was denn deine Top 5 Longevity-Interventionen sind? Oder wir können auch nur 3 machen. Mhm. Was sind deine Top 3, Top 5 Longevity-Interventionen? Mal ganz unabhängig davon, was es kostet. Wenn du jetzt ausgestattet wärst wie Brian Johnson, Geld spielt keine Rolex, was würdest du dann machen?
Also ist ganz lustig, weil ich hatte neulich einen Patienten in meiner Praxis, der wirklich in die Consultation so reingegangen ist. Der hat gesagt, hallo, ich bin der Herr so und so und ich habe folgende Fragen. Und der hat mich dann ein paar solche Top-Listen abgefragt. Ja, tatsächlich. So hat er das.
Perfekte Vorbereitung
so hat er diese, so hat er dieses Gespräch irgendwo geführt mit mir. Also normal bin ja ich immer der, der die interviewartigen Gespräche, der ist so rein. Der hat gesagt, ich habe ein paar Fragen mit, hat er dann auch immer nachgeschaut und habe diese Top-Listen abgefragt. Und das, ja, das ist eigentlich auch ein Weg, hier natürlich irgendwo durch die Masse an Informationen irgendwie durchzupflügen, ja. Und die Top 3 Longevity-Interventionen, wenn Geld keine Rolle spielt, also ich sag mal so, was mich selber jetzt, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, was mich reizen würde, wäre einen eigenen AgeBot zu besitzen, also eine Hyperbaric Oxygen Chamber, und die eigentlich regelmäßig oder quasi täglich zu benutzen. Ja, also so eine Chamber. Die Edelversionen mit LED und Glas, ja, wie wir es jetzt gerade verbaut haben in Frankfurt. Da habe ich ja geholfen, ein Longevity Hub dort im Rumors Hotel einzurichten, das jetzt dann eröffnet wird. Dort haben wir so ein AgeBot verbaut, das kostet schon dann richtig was. Ja. Also da reden wir schon von einem 6-stelligen Betrag, was so ein AgeBot kosten kann. Also ich habe jetzt noch keinen zu Hause, leider. Aber wenn ich einen hätte und mich reden da reinsetzen könnte, das wäre zum Beispiel schon eine tolle Intervention, die ich gut finde. Ja, weil ich glaube an die AgeBots und vor allem auch durch die regelmäßige Benutzung, glaube ich, ist das größte Delta zu erreichen in der Zellgesundheit.
Was versprichst du dir davon?
Na, es gibt ein paar Studien, die eigentlich ganz coole Sachen zeigen, wie zum Beispiel eine israelische Studie, die dann auch Telomerverlängerung zeigt und ein paar andere positive Veränderungen auf zellulärer Ebene, aber zum Beispiel auch in der israelischen Studie, die Patienten, die sitzen wahnsinnig, wahnsinnig oft drinnen. Ja? Also das Protokoll ist anspruchsvoll. Und ja, also wie gesagt, je mehr, desto mehr. Also ich glaube, AgeBot sitzen, super. Und am besten ist AgeBot oft sitzen. Und ab AgeBot oft sitzen kann man am besten dann, wenn man einen eigenen hat. Also ich glaube, eigener AgeBot wäre einer meiner Top-Interventionen, wenn ich jetzt daran denke, was alles möglich ist. Das zweite wäre Inusferese, also Plasmapherese, die Blutwäsche. Also das ist ja auch oft ein bisschen prohibitiv vom Preis her für manche. Ja. Kostet ein Run, also zwischen 2.500 und 3.500 Euro, je nach Praxis, je nach Land. Ja. Also manche Länder sind ein bisschen teurer, manche sind ein bisschen billiger. Aber wenn du sagst, du brauchst einmal zwei Runs, damit du richtig einen Benefit hast, damit du wirklich mal die Zirkulation und dann den ersten Schub der Verunreinigungen, die dann nachströmen, aus dem Gewebe rausziehen kannst, aus dem Organismus für einen ordentlichen Reset. Kostet halt schon über 5.000 Euro und für manche prohibitiv und daher, ich bin auch schon dreimal gelegen, also tatsächlich auch für mich persönlich eine Top-Intervention. Also das wäre mein zweites. Und das dritte, da müsste man jetzt sagen, gut, wenn man natürlich regulatorisch die freien Möglichkeiten hat, kann man sich natürlich irgendwelche fantastischen Zelltherapien oder andere Biologicals wie Exosome anschauen. Ja, das finde ich auch toll. Ansonsten, wenn man das natürlich jetzt, wie wir hier in Europa, diese Möglichkeit nicht hat, weil sowohl die Zelltherapie als auch Human-Derived Exosomes, zumindest wenn man es verabreicht, als Injektion und so, sind schwierig. Bei uns in Europa, ja, ich sage einmal, eine schöne Peptid-Cycling-Therapie fände ich auch toll. Kostet auch was und ist aber fantastisch und muss man natürlich individuell dann abstimmen auf den jeweiligen, aber das wäre das Dritte.
Aber wäre in Europa dann auch erlaubt, die Peptide?
Ja, das ist die Peptide, die sind natürlich irgendwo teilweise dann FDA-approved, teilweise Research-Products. Wenn der behandelnde Arzt aber so sich damit auskennt und die Regime vorschlagen kann, sodass sie dann funktionieren und dann natürlich die auch verabreicht, dann könnte man sowas in Europa auch dann machen. Genau, also ich bin auch jemand, der Peptidtherapie anbietet für meine Patienten. Es ist natürlich irgendwo schon sehr progressiv, aber es funktioniert auch super und es hat auch diverse Vorteile gegenüber einem eher, sage ich immer, das ist immer die Brechstange, die Hormontherapie. Also wenn man jetzt jemanden Testosteron verordnet, ja, das kann man machen, aber oft ist es eleganter, peptidtherapeutisch Wachstumsfaktoren irgendwo zu releasen, also freizusetzen oder auch nur auf ganz spezielle Langlebigkeitsfaktoren, wie auch jetzt hier mit Epitalon zum Beispiel abzustellen, wo Epitalon ist jetzt kein Hormonreleaser-Peptid, sondern hilft wirklich ganz klar an zellulären Funktionen, wie auch wieder Telomerlänge und so weiter. Also das ist ganz spannend. Ja, ist nicht ganz billig. Peptide kosten was und natürlich die Ärzte, die es verabreichen, sind meistens Privatmediziner. Ja, aber das wären meine Top 3.
Was kostet so ein Peptid-Durchlauf? Ungefähr, kannst du da
wieder einschätzen? Ja, ungefähr kann man sagen, weil es ist natürlich total unterschiedlich, ob jetzt einer kommt ich sage mal, es gibt vier große Themenfelder. Das eine ist eben Body Recomposition, das heißt irgendwo Fett runter, Muskel rauf. Ja, das zweite ist wirklich Longevity, also ganz gezielt. Das dritte, Longevity fährt immer mit, ja, aber das kann man natürlich auch noch zuspitzen. Dann das dritte ist dann irgendwie was Immunologisches. Und das vierte ist dann so Recovery from Injury, also wenn man irgendwie operiert worden ist oder eine Verletzung gehabt hat. Also diese vier großen Themenblöcke gibt es. Und wenn man natürlich Kombinationen macht, wie jetzt zum Beispiel Longevity mit Body Recomposition, dann ist man schneller mal irgendwo bei 6 Peptiden in so einem Cycling drinnen. Und also da ist der Einkauf der Stoffe schon natürlich vierstellig. Und ja, wenn du dann natürlich die Arztleistungen noch dazu rechnest, also bist du bei mehreren tausend Euro pro Durchgang, der dann zwischen 4 und 12 Wochen irgendwo dauert.
Okay, spannend. Ich meine, das waren jetzt die Longevity-Interventionen, die Top 3, wenn Geld keine Rolle spielt. Jetzt kann man das ganze Spiel natürlich auch umgekehrt spielen und sagen, was sind jetzt die Low-Hanging Fruits, was kann jeder irgendwie schon zu Hause machen. Ich meine, da haben wir eben mehrfach schon darüber geredet, ja. Oder? Das sind die ganz klassischen Basics, dass man bei der Ernährung schauen kann, dass man beim Schlaf schauen kann, dass man bei der Bewegung schauen kann. Die klassischen großen Stellschrauben, am Ende hat das wahrscheinlich auch den größten Impact. Weiß nicht, wie du das siehst.
Absolut, absolut. Es hat den größten Impact, wenn wir sagen, wie schaffen wir es Richtung 100 Jahre, dann ist es nur möglich mit diesen Basics. Also man muss den Lifestyle einfach im Griff haben, man muss hier die Basis schaffen, um alles andere irgendwo auch zu ermöglichen. Also ich sage mal, die beste Hardcore-Peptid-Hormon-Zelltherapie mit allen Geräten der Welt wird dir nichts helfen, wenn du dein Ernährungsregime nicht im Griff hast, wenn du deine Bewegungssachen nicht im Griff hast, wenn du deinen Schlaf nicht im Griff hast, dann wirst du da nichts reißen. Und immer mehr kristallisiert sich auch raus Mindset, also Themen wie Stressmodulation, ganz, ganz wichtig, ja. Also eigentlich ist von den großen Lifestyle-Blöcken, ja, also noch einmal Nahrung, Bewegung, Schlaf, Mindset bzw. Stress, irgendwo Bewältigung und Hormesis, also irgendwelche Hitze, Kälte, Reize. Diese Blöcke sind alle wahnsinnig wichtig. Und wenn man da bei einem von denen wahrscheinlich irgendwo eine richtige Flanke offen hat, da hilft einem sonst nichts weiter. Also da kann man alles andere machen, was irgendwie Tausende von Euro verschlingt, und es wird im Endeffekt keinen fruchtbaren Boden finden. Ja? Weil das ist ja oft auch so, das ist ja auch, der Organismus muss ja auch die Möglichkeit überhaupt haben, Therapie anzunehmen. Ja, das ist ein Konzept, was für mich irgendwo ein Aha-Erlebnis war. Dass man zum Beispiel sagt, man macht einmal eine Plasmapherese, eine Inusferese, um den Körper so weit zu entlassen, dass der überhaupt eine Therapie annehmen kann. Das sind so Konzepte, die sind eigentlich toll und für den klassischen Arzt irgendwo aha, also für mich war es ein Aha-Erlebnis. Und da ist der Lifestyle ganz, ganz entscheidend. Wenn wir den Lifestyle haben, dann haben wir die Plattform, dann haben wir den fruchtbaren Boden, damit wir dann mit den ganz coolen Longevity-Interventions auch noch zusätzliche Akzente setzen können. Ja? Aber wenn der Lifestyle nicht passt, wenn die Basis nicht passt, dann ist alles andere wertlos.
Also zuerst die Basics fixen, und dann kann es auch Sinn machen, wenn man mit den ein oder anderen, sage ich jetzt mal, Euro in die Hand nimmt. Ja. Kann man auch viele Euros in die Hand nehmen und sich eine AgeBot in den Keller stellen. Man kann auch regelmäßig zu AgeBot gehen. Da kann man sehr, sehr oft in AgeBot gehen, bis sich das lohnt, die mal selber zu haben. Aber auf jeden Fall, da sind viele Sachen draußen, die mittlerweile auch schon eine ganz gute Evidenz sind und nicht dann einfach nur teures Geld. Jetzt die zweite Frage, die beschäftigt sich nicht mit Intervention, sondern da geht es wieder um das Thema Messen. Jetzt hatten wir das Machen, jetzt geht es ums Messen. Und zwar, welche Marker denn für dich in dem ganzen Longevity-Bereich, was sind denn da so die wichtigsten Marker? Wenn du dir so ein paar rauspicken könntest, ich weiß, du machst eigentlich ein sehr, sehr ausführliches Blutbild, ich mache das selber irgendwie ein-, zweimal im Jahr. Da hat man dann irgendwie 60, 70 verschiedene Werte, aber trotzdem schaut man ja eher auf manche als auf andere. Was wären da für dich so die wichtigsten, die du dir rauspickst aus gängigen Untersuchungen?
Also ich fange mal so an, Diagnostik im Gesamten gesehen, was sind die wichtigsten 5 Diagnostik-KPIs, also die Marker in der Longevity-Medizin aus meiner Sicht. Das erste ist ein Methylierungsassay trotzdem. Also das heißt, irgendeine Art von Biological Age Assessment ist immer in der Kritik, hat viele Schwächen, korreliert auch zur Klinik nur teilweise, aber es ist trotzdem wichtig und es ist ein super integrativer Marker. Das heißt, da haben wir natürlich das gesamte Exposom, also das alles, was uns im Leben passiert, ist da irgendwo drauf vereinigt und deswegen hat es auch irgendwo einen Wert und uns ist wahnsinnig motivierend für die Patienten, wenn sie das sehen, egal ob es hoch oder niedrig ist, das biologische Alter, eine Abweichung vom chronologischen tatsächlichen Alter ist immer ein wahnsinniges Motivationsschub. Deswegen aus meiner Sicht immer noch wichtig. Oder immer, ja, ich mache das seit 6 Jahren und bin schon oft kritisiert worden auch deswegen. Gell? Aber es ist aus meiner Sicht ein wichtiger Marker. Ja. Punkt 2, irgendwas, was die Physis testet, also die physische Kraft, die Beschaffenheit des menschlichen Körpers. Das kann dann ein Kombi sein aus Grip Strength und irgendwelche anderen Body Composition Einheiten. Also wir müssen irgendwie wissen, ist der Mensch zerbrechlich oder ist der fit oder was? Also solche Dinge. Da muss man irgendwo schauen, dass man irgendwie vielleicht das VO2max misst. Gibt es ja auch Messmethoden mittlerweile, die nicht mehr so invasiv sind wie dieses wilde Radeln.
Ja, genau, da gibt es ja, so ein,
da gibt's was so ein, Gutes.
So eine Art Seismograph, den man sich auf die Brust aufkleben kann, der das dann ganz ohne Mist super genau, überraschend genau eigentlich, kann man sich gar nicht vorstellen. Ist natürlich auch vor allem für Leute geeignet, die sich gar nicht mehr aufs Rad setzen können, weil sie vielleicht in so einem schlechten Zustand sind. Das sind jetzt wahrscheinlich nicht die Patienten, die primär für Longevity zu dir in die Praxis kommen, die sich kaum noch bewegen können, weil sie so kaputte Gelenke haben oder weil sie so hohes Gewicht haben. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem eine starke Erleichterung, macht den Einsatz natürlich in der klinischen Praxis auch viel leichter. Ja. Und man muss sich nicht anstrengen, man muss irgendwie nicht danach noch duschen gehen, es ist nicht zeitaufwendig, das dauert irgendwie 2 Minuten und dann hat man den Wert. Im Idealfall ist das auch was man irgendwann mal bei uns beim Proteomik-Test machen kann. VO2 Max sind wir auch gerade dran. Also da gibt es auf jeden Fall alternative Methoden.
Okay. Also das sind 2. Jetzt haben wir das dritte. Du hast gerade schon das Stichwort gegeben, Proteomik. Also das proteomische Assessment wäre meine Nummer 3. Ja. Da lernt man wahnsinnig viel über sich. Proteom ist einfach 20.000 Proteine circa haben wir. Und wenn wir snapshotartig genau schauen, was ist da wie exprimiert, da kann man wahnsinnig viel rauslesen. Können wir eine eigene Folge, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, was kann man in dem Proteom sehen. Also das ist eine Riesensache. Das wäre meine Nummer 3. Nummer 4 wäre irgendein Assessment der Kognition. Also das muss irgendwie, muss man schauen, nicht nur eben körperlich, physisch, sondern auch Cognition. Ist der Mensch geistig auf der Höhe? Wie schaut es da aus mit dir? Also braucht man vielleicht nootropische Sachen oder was ist da los? Also das wäre auch noch wichtig. Und das fünfte wäre ein doch klassisches, aber natürlich sehr umfangreiches Blutbild. Ja. Und jetzt haben wir natürlich die fünf Sachen gesagt und du hast eigentlich aufgeschlagen mit dem Blut. Und wenn wir jetzt ins Blut reingehen und sagen, was ist im Blut wichtig, dann sage ich mal, da müssen wir überlegen, was bringt die Leute denn um? Ja. Also was ist denn wirklich gefährlich? Ja. Und da fällt mir immer am Anfang natürlich Lipid-Stories ein. Also wenn ein Mensch chronisch Lipid-Probleme hat, das ist natürlich sehr problematisch, das ist sehr schwierig. Auf Dauer die Longevity sehr einschränkend. Das heißt, da müssen wir, und das sind oft auch fitte Leute, lustigerweise, weil oft auch Lipid-Probleme mit dem, also einfach auch vererbt sind. Ja? Also so ein Lipoprotein A zum Beispiel ist vererbt. Ja? Und da kann ein Mensch, der kann ausschauen wie du, ja? Und der hat ein Lipoprotein A-Problem, ist trotzdem gefährdet. Also da sage ich, Blutfette sind sehr wichtig, ApoB, ja, also da muss man schauen, ApoB, LDL, das muss man echt im Auge haben. Wenn das nicht passt, dann muss man was tun und da hat man ja auch ganz gute pharmakologische Interventionen. Immer Bad Rap, bei der schlechten Ruf, die Statine, trotzdem müssen rein. Habe ich jetzt auch immer wieder gehabt, Leute, die dann sagen, na, Statine will ich nicht, aber muss sein. Ja. Also wenn einer da schlecht ist, muss man Statine geben, PCSK9 muss man nachziehen. Bedrohig Acid. Also man muss wirklich, da muss man scharf therapieren aus meiner Sicht im Lipidbereich. Ja. Das bringt die Leute ins Grab.
Ja, absolut.
Das wäre eigentlich mein Highlight, muss ich echt sagen. Blutfette, ja.
Mhm. Ganz wichtig. Das war auch ganz spannend, wo wir ja in Dubai waren. Und da gab es auch einen Vortrag von Brian Kennedy zum Beispiel. Ja, und der hat auch gemeint, ganz spannende Studie hat es da gegeben. Da hat man sich angeschaut, wie ist es denn mit der Therapie von Leuten, die zum Beispiel hohe Blutfette haben, oder? Also das LDL war zu hoch. Und dann hat man einerseits eine gesunde Kohorte, die ein normales LDL hat, bei der man nichts gemacht hat. Dann war auf der anderen Seite die, in Anführungszeichen, kranke Kohorte, die hatte zu hohe Blutfettwerte. Und bei der ist man dann therapeutisch reingefahren. Und zwar sehr, sehr streng. Das heißt, die hat man dann nicht nur wieder in den Normalbereich irgendwie runtergeschoben, sondern deutlich darunter. Also so nach dem Motto, optimal ist nicht normal, sondern die hat man noch weiter gesenkt. Mhm. Und am Ende hatten die, obwohl sie eigentlich krank waren und Anführungszeichen, weil sie ein Problem mit Blutfetten haben die eine geringere Mortalitätsrate dann gehabt als die eigentlich gesunde Person, die immer im Normalbereich war. Mhm. Und da ist halt eben wieder so der kleine Hinweis gewesen, ja, normal ist nicht optimal. Mhm. Man muss da vielleicht diese ganzen Bereiche vielleicht teilweise ein bisschen enger fassen. Das war ein spannendes Learning.
Ja, und aggressiv therapieren. Ja. Also ich glaube, wie du sagst, gerade bei Cholesterin, LDL, da nicht warten, sondern wirklich scharf reingehen. Das ist wichtig. Da werden wir sicher Vorteile sehen. Und wieder umdenken auch, weil, ich meine, da gibt es immer die Diskussionen, auch Vitamin D, wo ist da der Cut-off? Ja? Also da kann man ja auch viel schärfer therapieren. Aber ich sage so, an einem niedrigen Vitamin D, ja, das ist auch nicht gut. Ja? Aber das hat nicht dieses Damoklesschwertige, dieses wirklich lebensgefährliche, wie jetzt ein Blutfett, was lange nicht passt. Also da, deswegen, wenn ich mal den Marker anschaue und da sehe ich irgendein Blutfett, da stürze ich mir immer dran drauf sofort, sage ich, da müssen wir drauf fahren. Mhm. Müssen wir Gas geben.
Wie schaut es mit Blutzucker aus? Das ist auch ein Thema, ja, was du dir dann danach mal anschaust.
Schaue ich mir immer an, aber das ist ihm so, wenn einer gesund ist und gut drauf ist, dann hat der normal ein gutes HbA1c. Der ist normal gut. Ja? Wenn das nicht irgendein Gendefekt-Story ist. Aber es gibt eben doch viele ist vielleicht das falsche Wort, aber immer wieder sehe ich das von Leuten, wo ich dann überrascht bin, wie schlecht eigentlich die Blutwerte sind. Weil das sind eigentlich Menschen, die schon Longevity interessiert sind, sonst wären es gar nicht bei mir. Das sind Menschen, die schauen jetzt auch nicht aus, als hätten es Blutwerte. Und da überrascht es mich dann doch manchmal. Und da denke ich mir, okay, da hat vielleicht noch nie wer geschaut. Da schaut niemand drauf und macht natürlich auch nichts.
Hm. Wir hatten ja mal eine ganz spezielle Folge zu Lean Mass Hyperrespondern. Das sind Leute, die schauen so aus wie ich. Mhm. Und haben aber ein unfassbar hohes Cholesterin, irgendwie über 400 oder 500 teilweise. Ist auch ein spannendes Phänomen, was für die jetzt aber dann nicht unbedingt schlecht ist. Also die sterben jetzt dann trotzdem am Ende nicht früher, aber das gilt halt eben nur trifft nur auf diese Gruppe zu der ich ja immerhin nicht gehöre. Das ist ja schon mal gut.
Ist gut, ja.
Nächste Frage, jetzt haben wir über Machen geredet, über Messen geredet und beim Machen wenn wir über Supplements reden, dann gibt es sehr, sehr häufig eine Debatte. Gab es jetzt auch mal eine Folge dazu, wo ich mit der Max darüber geredet hatte, zu Monoprodukten, zu All-in-One-Produkten. Was ist denn so deine persönliche Meinung zu All-in-One-Produkten? Wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Leute vorstellt, die vielleicht einen unterschiedlichen Zugang zum Thema haben. Es gibt Leute, die kommen zu dir in die Praxis. Was würdest du da sagen? Oder es gibt Leute, die sitzen jetzt vielleicht zu Hause vor ihrem Laptop, vor ihrem Fernseher, lesen das erste Mal was von Longevity und denken sich, boah, das ist ein cooles Thema, ich möchte jetzt was machen. Und dann geht es zu All-in-One-Produkte. Wie stufst du die in jetzt mal einer unterschiedlichen Ausgangsposition ein?
Nein, wenn bei mir einer sitzt, ja, der hat ja irgendwas vor. Der ist ja nicht zufällig gekommen. Und der ist natürlich aus meiner Sicht dann kein Kandidat für All-in-One-Produkte. Der möchte eine hochgranuläre Diagnostik haben, der möchte eine hochgranuläre Therapie haben, die er dann auch bekommt, also personalisiert und abgestimmt auf den jeweiligen Patienten, weil das ist ja irgendwo auch meine Aufgabe. Und das, die erfülle ich natürlich mit Freuden und ich verordne ganz selten irgendwelche Kombiprodukte. Ja. Wenn ein Mensch aber die ersten Momente der Interessensbildung im Bereich Longevity, die entsteht ja nicht bei mir in der Praxis, ja, typischerweise, sondern die entsteht ja irgendwo ganz alleine zu Hause, denken sich die Leute nach, boah, das ist spannend und so. Und wenn die dann einmal reinstarten mit einem All-in-One-Produkt, dann finde ich das absolut legitim und auch völlig in Ordnung, ja. Und wir haben ja auch ein Molecular All-in-One, gibt es ja auch, ja. Und bei allen anderen Nahrungsergänzungsfirmen rauf und runter gibt es ja typischerweise auch ein All-in-One-Produkt. Es gibt Firmen, die sind durch All-in-One-Produkte eigentlich erst auf den Plan getreten. Ja. Daher, das hat seine Berechtigung. Da gibt es auch eine Zielgruppe. Ja. Die möchte man auch nicht irgendwie schmähen oder irgendwie sagen, die sind alle wahnsinnig. Was machen die mit dem All-in-One? Sinnlos. Aber man muss natürlich schon sagen, es ist an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit so, dass die meisten, die also ein All-in-One konsumieren, nicht alles, was in dem All-in-One drin ist, brauchen. Das ist, muss man sagen, quasi garantiert. Und natürlich, wenn man einfach die Möglichkeit hat, hier eine granuläre Therapie zu entwickeln, gemeinsam mit dem Patienten, aufgrund von diagnostischer Präzision, also Precision Health Approach, ja, dann ist es natürlich besser. Aber wie gesagt, das andere ist auch nicht verrückt und ist einfach, vielleicht, also wenn ich mal so wünschen darf, dann ist das einfach der Einstieg, die Einstiegsdroge in die langlebigkeitsmedizinischen Interventionen kann eben aus meiner Sicht sehr gut so ein All-in-One sein. Und wenn der Patient sich dann weiter befasst mit dem Thema, vielleicht kommt er dann drauf, dass eine Diagnostik schon eigentlich die Bedingung von einer guten, gezielten Therapie ist. Und dann kommt auch der Schritt in diese Richtung.
Und sehr häufig ist es auch so, dass so ein All-in-One-Produkt mal so eine Basis sein soll, eine Foundation. Und dann sagt man ja, okay, aber hier habe ich zum Beispiel noch ein bisschen Bedarf, hier habe ich noch ein bisschen Bedarf. Und das heißt dann nicht, dass man immer vielleicht mit diesem All-in-One, dass das ausreicht oder dass man da dann nichts dazu nehmen sollte. Aber es muss halt in einer gewissen Form halt bedarfsorientiert sein. Ein All-in-One ist am Ende immer was, wo man viele verschiedene Stoffe drin hat, die in der Dosierung manchmal niedrig sind, manchmal ein bisschen höher sind. Da muss man auch einfach ein bisschen aufs Label schauen und dann am Ende halt eine Entscheidung treffen in der Hinsicht.
Wenn ihr euch die Customer anschaut, die All-in-One kaufen, siehst du da irgendwelche Trends, Tendenzen? Sind das junge Leute, ältere? Sind das Frauen, Männer? Kannst du da was sagen dazu?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also da gibt es weder einen groben Schwerpunkt beim Geschlecht noch irgendwie beim Alter. Das sind, wie du schon sagst, meistens Leute, die gerade in das Thema reinkommen oder Leute, die sich schon dafür interessieren und vielleicht auf ihre Ernährung schauen, auf ihre Bewegung schauen. Aber sagen, hey, wenn es jetzt um Supplements geht, dann habe ich gar weder Lust noch Interesse oder Zeit, mich damit zu beschäftigen, welche Supplements ich jetzt genau brauche. Und ich möchte da einfach irgendwie ein solide formuliertes Produkt haben. Da haben wir uns ja auch Mühe gegeben. Deswegen gibt es das ja dann auch in mal verschiedenen Geschmacksrichtungen, dass man auch mal wechseln kann, auch mit Vitaminen und Mineralstoffen dann dabei, dass man da eine gute Abdeckung hat und sagt halt dann, okay, ich nehme jetzt vielleicht noch Vitamin D noch ein bisschen was dazu oder noch ein anderes Basisprodukt wie irgendwie Omega-3 dazu, weil man da vielleicht einen Schwerpunkt setzen möchte. Aber ich glaube, sehr häufig ist die Motivation einfach, dass man weder die Zeit und vielleicht auch gar nicht das Interesse hat, sich da tiefer damit auseinanderzusetzen, aber möchte trotzdem einen Beitrag leisten. Und das ist eben auch das, wo ich denke, da ist das Produkt halt super, super gut geeignet. Ja, entweder als Einstieg oder halt einfach für eine Basisvoraussetzung, dass man, wenn einem entweder die Zeit fehlt oder vielleicht auch das Geld fehlt, zu sagen, ich möchte jetzt keine engmaschige Betreuung durch einen Coach, Heilpraktiker, Arzt haben, der das für mich zusammenstellt, sondern ich möchte einfach was haben, was ich selber tun kann. Und da ist es, glaube ich, eine gute Lösung dafür.
Ja, nice. Finde ich eine super, super Erklärung auch der Zielgruppe. Und wir, also Molecular One, wir rechnen damit, dass das weiter besteht. Es wird es immer weitergeben.
Das wird es immer weitergeben, genau. Auch ein bisschen ausgebaut mit neuen Geschmacksrichtungen und so weiter und so fort.
Gibt es schon?
Zum Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, wird es das auf jeden Fall schon geben.
Super.
Also sehr da bin ich.
Darfst du den Geschmack verraten oder ist der jetzt geheim?
Nee, der ist einerseits wird's Zitrus sein, also das ist ja der bestehende Geschmack, den wir schon haben, und dann wird es noch eine geschmacksneutrale Version geben, einfach weil wir das Feedback bekommen haben, dass sich viele Leute das vielleicht gern irgendwie in der Früh in ihren Smoothie reinmischen möchten, was ja auch sinnvoll ist, weil da ja zum Beispiel dann auch noch ein paar Fette und so dabei sind und es natürlich die Aufnahme erleichtert.
Oder Kombi mit dem Proteinshake.
Ganz genau, Beispiel, und das kommt halt nicht gut, wenn es nach Zitrone schmeckt, deswegen wird es halt was Geschmacksneutrales geben, damit man sich das einfach mischen kann, wo man möchte. Und das andere wird Matcha-Kokos sein.
Ah, schön.
Ja, genau. Matcha ist, glaube ich, auch sehr populär momentan.
Populär.
Ich habe auch schon gehört, dass sich viele Kaffeehersteller beschweren, dass sie weniger Umsätze machen, weil Matcha so viel Umsätze macht. Und insofern war das dann eine Entscheidung, das zu machen.
Und der Kaffee ist auch teurer geworden. Ja, also die Kaffeebohne. Also gibt es, glaube ich, wirklich jetzt gerade sehr günstige Bedingungen für Matcha auf dem Planeten Erde.
Ganz genau, ganz genau. Eben, dann ist in der Formulierung auch noch das eine oder andere dazugekommen und so gibt es dann eine neue Formulierung.
Super, da bin ich gespannt.
Genau, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wir haben über Blutzucker geredet und was da nicht weit weg ist, sind GLP-1-Agonisten. Also das klassische Ozempic, Wegovy, Tirzepatide. Brian Johnson hat es mal gemacht, wir haben mal eine ausführliche Folge darüber gemacht, da hätte die Leute interessiert, was denn das bei dir für eine Rolle spielt. Jetzt nicht persönlich, aber auch die Frage, machst du es persönlich? Würdest du es persönlich machen? Und wie schaut es denn mit deinem Patienten aus in der Beratung?
Mein Gott, also das ist wirklich ein Evergreen-Thema. Also über das wird immer gern geredet und da werde ich auch oft, wirklich oft danach gefragt. Also ob in der Praxis oder auch privat, ich schwöre es da, als plastischer Chirurg, wenn man irgendwo auf eine Party kommt oder auf irgendein Abendessen, dann normalerweise wird man da schon gelöchert wegen dem plastisch-chirurgischen Background und jetzt ist es noch das dazugekommen. Also das sind
Hast
so meine klassischen Themen.
Dann dabei?
Rezeptblock habe ich nicht dabei, aber ich schwöre dir das, also die Leute fragen mich nach dem wirklich massiv. Okay. Also das ist ein Riesenthema. Egal wo ich hinkomme, immer wieder. Und ich habe natürlich als auch im Selbstanspruch immer, habe ich das auch immer getestet, weil ich muss ja wissen, was die Patienten irgendwo hier erleben, ja. Und wie das rausgekommen ist, das Ozempic, ich glaube, das ist Jahre jetzt her. Ich glaube, das ist 3 Jahre her. Da habe ich einmal
Ozempic ist ja tatsächlich schon, glaube ich, viel, viel länger, Marc. Das gibt es ja fast schon 10 Jahre.
Fast 10 Jahre, genau. Aber groß, wie es rausgekommen ist, dann als Pain, also irgendwie in dieser jetzigen Dings. Ich glaube, es ist auf jeden Fall mehrere Jahre, ich sage 3 Jahre jetzt, ohne dass ich mir jetzt ganz genau erinnern kann, aber da habe ich dann einmal 3 Monate oder 4 Monate waren es dann. 4 Monate habe ich es dann getestet selbst. Und zwar ganz klassisch begonnen, ja, mit der niedrigsten Dosierung, habe mich dann rauf gehandelt auf die 1er und habe das echt super vertragen, habe damit überhaupt keine Probleme gehabt und habe tatsächlich auf Basis meiner eigenen Erfahrung dann als ersten Patienten meinen Stiefvater gehabt, denn der Diabetiker ist, ja, und damals auch insulinpflichtig, war ganz stark. Und habe ihm das verordnet und das hat super funktioniert und hat ihm wahnsinnig geholfen und hat dann das Insulin reduziert und so eine klassische Erfolgsstory des GLP-1s. Ja, also wirklich super. Also grundsätzlich muss ich sagen, wenn das einer braucht, funktioniert das wirklich total toll. Und die Nebenwirkungen, ich habe auch Patienten gehabt, die abgebrochen haben aufgrund der Nebenwirkungen, ja, in den Jahren. Gibt es immer wieder, ja, aber es sind nicht viele. Ja, also die meisten halten das gut aus. Es hat die klassischen gastrointestinalen Themen. Ja. Ich habe noch nie einen gesehen mit Pankreatitis, wird ja immer berichtet, steht auch im Beipackzettel ganz groß drinnen. Habe ich noch nie gesehen. Also ich habe noch nie auch gehört von einem, der so. Also kennst du jemanden, der Pankreatitis?
Nee, ich kenne niemanden.
Ja, also statistisch gesehen hat es immer geheißen, einer von 100. Ich habe sicher schon insgesamt mit allen Patienten, die ich gemacht habe und die ich gehört habe, habe ich sicher schon über 100, also ich war noch keiner, das ist jetzt dabei. Das ist ja die Komplikation schlechthin, ja. Also scheint aber selten zu sein. Also ich bin so nicht untergekommen. Ich klopfe mal auf Holz und hoffe, das bleibt so. Na, ist gut verträglich und funktioniert super. Und in, sage ich mal, seit diesem Jahr grob verordne ich aber Mounjaro. Ja, weil auch da hat mich ein Endokrinologe aus Wien darauf hingewiesen, dass es einfach aus seinem Erfahrungsschatz noch besser verträglich ist und noch weniger gastrointestinale Probleme macht und noch besser funktioniert. Also eigentlich alles wieder besser ist in Summe. Das Einzige, was da nicht besser ist, ist der Preis. Es kostet deutlich mehr als das Ozempic. Und daher aber für die Leute, die das privat bei mir dann irgendwo haben wollen, ist das meistens kein Problem, dass die dann auch das teurere Mounjaro bezahlen. Und ich sage dann immer, ihr könnt es entweder das oder ich empfehle. Aber normalerweise nehmen die dann das Mounjaro vor Ort. Ich kann eigentlich nur noch Mounjaro mittlerweile.
Mounjaro hat ja eine Zulassung für Diabetes und nicht für Gewichtsabnahme. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Gibt es ja noch Wegovy, ja. Oder? Das ist ja
Wegovy,
im Grunde genau. Ozempic repurposed, aber halt dann einfach für Gewichtsabnahme in anderen Formulierungen mit einem anderen Pen. Aber du verordnest es dann auch wegen Gewicht oder wegen Zucker?
Nein, ich verordne es auch wegen dem Gewicht.
Okay.
Ja. Es hat einfach, ich habe es dann auch ausprobiert, 5 Milligramm habe ich probiert für einen Monat.
Und du hast abgenommen?
Habe abgenommen und habe aber vor allem, und das war wirklich der Unterschied zum Ozempic, zu der persönlichen Erfahrung, ich habe wirklich das gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich dass ich unter irgendeiner Medikation stehe. Weil beim Ozempic muss man fairerweise sagen, das merkst schon, ja. Du bist wirklich irgendwo müde. Ich war immer ein bisschen müde, habe ich in Erinnerung gehabt. Also ich habe auf jeden Fall gespürt, da ist irgendwas los. Ja. Es hat mich jetzt nicht wahnsinnig beeinträchtigt, ich habe genauso arbeiten können und so weiter. Aber es war ein bisschen schon, also nicht, ganz angenehm war es jetzt nicht bei mir, in meiner Selbsterfahrung. Mounjaro, ich habe es kaum wahrgenommen, dass ich es überhaupt nehme.
Hast du aufgehört?
Ich habe dann wieder aufgehört, ja.
Wieso?
Ich hab dann einen Monat gemacht. Naja, ich meine, ich habe jetzt nicht diesen großen Gewichtsveränderungswunsch gehabt. Ich habe immer so um die 80 Kilo herum und solange das nicht eskaliert, habe ich jetzt da keinen Bedarf und ich habe auch keine Zuckerthematik in der Hinsicht, dass ich einfach da jetzt, sage ich mal, auf das hinauf das jetzt weiter hätte nehmen sollen müssen. Aber ich wäre auf jeden Fall, also ich würde jetzt ein Gewichtsproblem. Würde ich durchaus drüber nachdenken. Ja, also ich hab erst neulich wieder einen Patienten gehabt, der war 2 Monate vor der Hochzeit stehend und war voll im Training natürlich und hat gesagt, es wäre trotzdem gut, wenn wir da noch einmal ein bisschen nachlegen. Ja, und also Fettabsaugung ist jetzt nicht im Raum gestanden oder dazu. 2 Monate vor der Hochzeit kann man nicht mehr Fett absaugen, weil du brauchst eigentlich Minimum 3 Monate Heilungsphase mit Mieder und hin und her nachher. Also chirurgisch war da auch nichts im Raum stehend und dem haben wir dann auch 2 Monate das verordnet und das hat er auch super vertragen, ganz super vertragen und hat jetzt geheiratet, ich glaube letztes Wochenende und war...
Und da wieder abgesetzt dann.
Ich glaube, er wird es jetzt absetzen, er hat sich auf jeden Fall nicht mehr gemeldet jetzt zum Fortführen und muss halt sagen, das war halt auch wieder eine klassische Erfolgsstory, also keinerlei Probleme für den Patienten, glaube ich, ein super Erfolg. Es gibt schon Downsides noch, wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, ich sage jetzt auch plastisch-chirurgisch betrachtet. Also es gibt Papers, die zeigen, es ist ligamentlaxierend, heißt kurz gesagt, erschlafft die Weichteilstrukturen. Ozempic Face, ja, das ist keine Zeitungsende, das ist schon Realität. Ja. Also wenn du längere Zeit diese Sachen nimmst, dann wirst du auch älter ausschauen. Das ist jetzt, sagt das eine, sagt, naja, ich schaue lieber älter aus und dafür bin ich nicht dick. Ja, gut. Ich meine, wie gesagt, Übergewicht hat auch wahnsinnige Gesundheitsrisiken. Es ist jetzt keine optische Thematik. Wenn ich 100 Kilo habe auf 1,75 Meter, dann geht es ja nicht mehr um die Optik. In meinen Augen, das ist ja gesundheitsgefährdend. Das heißt, wenn wir das senken, dann haben wir ja einen wahnsinnigen Longevity-Benefit für den Patienten zellulär. Erreicht. Das heißt, da geht es ja nicht um Kosmetik. Ja? Aber wenn wir jetzt von der Kosmetik wieder sprechen wollen, dann wird wahrscheinlich da das hat Impact. Das hat Impact auf die Gesichtsstruktur.
Für einen plastischen Chirurgen ist es trotzdem schön, weil Ozempic nimmt ihn das Geschäft nicht weg. Das ist halt ein anderer Anwendungsbereich.
Auch die Body Contouring Schwerpunkte, also wie gesagt, mein plastisch-chirurgischer Schwerpunkt war immer die gesichtschirurgische Themen, aber oder Optimierung der Gesichtsproportionen auch, ja, irgendwo. Und da geht es auch oft um Volumenkorrektur tatsächlich, um Volumengabe. Also wir geben wahnsinnig oft bei den Eingriffen den Menschen, eigentlich fast bei jedem Facelift, machen wir ein Fettgrafting, also eine Fetttransplantation dazu, wo eben Fett ins Gesicht transplantiert wird, um Volumen hier auszugleichen, auszubessern, eigentlich wirklich dazu zu geben. Aber die Body-Contouring-Ärzte, die verlieren vermeintlich Geschäft durch Ozempic, weil die Leute abnehmen, aber das ist die Haut, die ja dann da ist, diese überschüssige Haut, um die muss sich ja auch jemand kümmern. Und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Kollegenschaft, die dann im Körperkonturierungsbereich tätig ist. Also für die plastische Chirurgie ist das natürlich alles grundsätzlich nicht schlecht, aber ja, man muss halt schon eben sagen, man wird zellulär aus meiner Sicht einen Benefit haben, wenn man die Gewichtsreduktion erlebt, also wenn man Übergewicht reduziert, aber optisch wird man wahrscheinlich ein bisschen Einbußen haben.
Was ist für dich vor dem Hintergrund eine Longevity-Drug, wie man es irgendwie diskutiert hat bei Rapamycin, bei Metformin zum Beispiel? Ist so Ozempic oder halt GLP-1-Agonisten ja, da reinzählen?
Würde ich reinzählen bei denen, die eben diese Kategorie fallen. Also wenn jetzt einer zum Beispiel, ich bin 1,75 selber groß, ich pendel so um die 80 Kilo. Wenn ich jetzt 100 Kilo hätte und ich erreiche von den 100 Kilo die 80 nur mit Support von so einer Intervention, dann ist das in meinen Augen auch eine Longevity-Intervention. Weil der Patient wird durch diese Gewichtsabnahme wahnsinnig profitieren im Sinne der Langlebigkeitsmedizin.
Also das ist wie bei den anderen beiden Medikamenten, sage ich jetzt mal. Am Ende ist es so, eine gewisse Gruppe wird davon profitieren, bei Metformin ist es ja genauso. Oder genau, hat man auch schon ausgeschlossen, dass das nichts ist für alle Leute, sondern am Ende ist es was für Leute, die ein Zuckerproblem haben und eine andere Population profitiert gar nicht davon. Die hat eigentlich nur dann die potenziellen mittelhäufigen und seltenen Nebenwirkungen und sonst eigentlich gar keinen Benefit. Also wird es bei GLP-1-Agonisten dann genauso sein. Aber es gibt natürlich deutlich mehr Leute, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, als Leute, die mit Zuckerproblemen zu kämpfen haben, auch wenn das eine natürlich mit dem anderen einhergeht. Aber deswegen ist da vielleicht die Target Group dann ein bisschen größer.
Ja, also nur ein Beispiel meines Stiefvaters auch gesagt. Der war natürlich eine Longevity-Intervention, ganz klar. Mhm. Ja, ganz klar.
Okay.
Und also für die auserwählten Patienten ist das fantastisch. Ja, was gibt es noch für Downsides? Ich meine, viele sagen psychisch auch irgendwo gibt es Themen, ja. Wird heiß diskutiert. Gibt es ja Paper, glaube ich, aus Island, was beschreibt psychische Probleme unter Ozempic. Aus meiner Sicht literarisch, literaturtechnisch noch nicht abgehandelt, die Thematik. Ja. Ich meine, also weißt du da was Neues? Also ich glaube, das ist nicht geklärt, ob es jetzt einen Psycho-Impact gibt, einen negativen oder nicht. Also mir ist im Selbstversuch nichts aufgefallen, in allen Patienten, die ich kenne, ist mir nichts aufgefallen, aber ich habe das gehört oder ich habe es auch gelesen. Also gibt es in Island irgendwas, die haben das beschrieben. Muss man natürlich schon kritisch dann auch beobachten. Neulich ist mir wieder ein Paper zugeschickt worden über Nervus Opticus-Probleme, also Probleme im Sehnerven, die anscheinend damit irgendwo einhergehen. Also es wird natürlich schon, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt in der Wissenschaft schon viel aufgerollt, gell? Das muss man natürlich kritisch immer dann schon sagen. Also wenn man natürlich dann irgendwo sieht, dass die eine oder andere wirklich arge Erkrankung, also schlimme Erkrankung dadurch irgendwie gesteigert wird in der Frequenz, in der Inzidenz, dann wird es jetzt meine Antwort verändern. Ja, aber Status heute ist mir so etwas nicht bekannt, da wird immer wieder jetzt herumgeforscht, aber ja, also ich sehe es momentan noch in dem Licht, wie du es gesagt hast, für den jeweilig qualifizierten Patienten kann es eine gute Longevity-Intervention sein.
Interessant ist am Ende, wenn es um die Psyche noch geht, das Thema Sucht, weil da untersucht man es ja auch. Also ich glaube, da gibt es eigentlich noch keine Studien dazu, sondern nur so episodische Berichte, aber es werden halt gerade Studien gemacht, wenn es darum geht, ob es eine Alkoholsucht reduziert, ob es eine Spielsucht reduziert, weil es halt auch so nah am Belohnungszentrum irgendwo interagiert, ob es auch Rauchen lindern kann. Bei Rauchen hat man wieder das Problem, die meisten Leute, die rauchen, das sind oft eher schlanke Personen. Und wenn man dann noch das zusätzliche Thema Gewichtsverlust hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so smart, wenn man da irgendwie mit GLP-1-Agonisten anfängt, nur um irgendwie das Rauchen aufzuhören. Also insofern, ja, muss man, glaube ich, schauen. Viele haben noch berichtet, aber das ist auch nur episodisch und gibt es keine Studie dazu, dass sie ein bisschen weniger Drive haben, wenn es um Motivation geht, im Alltag jetzt nur, sei es jetzt beruflich, privat, das... Ja, muss man sich, glaube ich, in Zukunft noch anschauen. Es läuft am Ende ja eine riesengroße Feldstudie, gerade weil das so unfassbar viele Leute off-label nehmen.
Ja.
Also insofern, glaube ich, werden wir da eher früher als später davon erfahren. wenn es so
ist. Ja, und das mit dem Drive, ich meine, das kann ein bisschen mit dieser Müdigkeit einhergehen. Wenn ich jetzt mich an meine Ozempic-Phase da erinnere, also das stimmt, also hat für mich sicher auch gestimmt. Also da habe ich mich schon gescheit aufraffen müssen. Das war bei Mounjaro dann kein Thema, aber die Menschen sind alle unterschiedlich. Deswegen, man kann das auch nicht so pauschal dann jetzt. Ich habe dann auch gesagt, nur weil ich es gut vertrage, aber ich höre halt auch von meinen Patienten sehr gutes Feedback. Und man lebt ja auch irgendwo ein bisschen von seiner Erfahrung dann durch als Arzt und nicht nur von den nüchternen Zahlen. Also irgendwo,
gell, absolut.
Man versucht dann halt für seine Patienten das Richtige zu tun im jeweiligen Fall.
Würdest du deinen Patienten raten, einen Gentest zu machen, um zur nächsten Frage zu kommen?
Das war jetzt eine gute Überleitung, ja.
Wie siehst du das Thema?
Ah, das Gentest finde ich ist immer kritisch in der Hinsicht, weißt du, weil ich finde manchmal das so demotivierend, solche Ergebnisse von Gentests. Also lass mich so sagen, einen Patienten mit einem Gentest, den muss man besonders eng führen, ganz eng führen. Weil wenn man den im Regen stehen lässt, ja, dann ist das zerstört völlig das Vertrauensverhältnis zum behandelten Arzt. Habe ich ein paar Mal schon erlebt, wo Patienten von auswärts zu mir gekommen sind, mit Gentests im Gepäck, die mir die dann vorlegen und sagen, also zu dem Arzt, der mir das abgenommen hat, gehe ich nie wieder, weil der hat mir das per E-Mail zugeschickt und da steht drinnen, ich habe die und die Risikofaktoren, was ja für den Patienten total erschütternd ist, ja, teilweise. Und der Arzt schickt es per E-Mail und erläutert das nicht oder sagt, ja, komm uns dann halt mal in ein paar Wochen zum Termin und so. Also da muss man wirklich, wenn man das den Leuten empfiehlt, anbietet, muss man die wahnsinnig eng führen dann. Ja, also extrem eng betreuen. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, es gibt natürlich gewisse Gendefekte, die spannend sind, wenn man es weiß. Also die ApoE4-Sachen, ja, Klassiker, dass man dann auch vielleicht Lifestyle-mäßig oder auch sogar Drug- oder Supplement-mäßig interveniert, prophylaktisch schon. Dann, wenn das möglich ist, finde ich es wieder cool. Trotzdem für mich immer am spannendsten Epigenom bzw. Exposom des Menschen, also alles, was uns irgendwo in unserem Leben widerfährt und natürlich sich auch sehr stark niederschlägt auf unseren Healthspan. Immer für mich Nummer 1, weil Genetik ist eh super, aber wir wissen, Exposom ist 80% Healthspan und Genetik ist 20, also dementsprechend behandle ich es auch in dieser Gewicht.
Und du hast am Anfang ja eigentlich schon ein wichtiges Wort gesagt und das war Ausland, weil es gibt nämlich in Europa jetzt direkt, also wenn man einen Gentest von einem europäischen Anbieter bestellt, dann sind das meistens nur diese Heritage-Analysen.
Ja.
Wo komme ich her oder wie ist mein Abstammungsverhältnis? Und das hat den Grund, weil das relativ stark reguliert ist, was so ein kommerzieller Anbieter von einem Gentest machen kann. Weil wenn es um diese gesundheitsbezogenen Dinge geht, die darf dir ein Anbieter gar nicht ausspielen, sondern nur, wenn du das in Zusammenhang mit einem Arzt machst, mit einer Betreuung. Es gibt ja viele, die man sich einfach so nach Hause bestellen kann und machen kann. Wie gesagt, europäische Anbieter, dann nur so Heritage-Analysen. Wenn man sich irgendwas aus dem Ausland holt, von Amerika und so, dann bekommt man auch die ganzen anderen Informationen. Muss man halt, wie gesagt, mit Vorsicht genießen, weil man muss auch mit den Ergebnissen dann umgehen können, sowohl inhaltlich als auch psychisch, sage ich jetzt mal. Ja. Also es ist jetzt nicht für viele Leute so ein No-Brainer. Das Schöne im Gentest wiederum, mache ich einmal im Leben. Egal, wo du den gemacht hast, die meisten bieten es mittlerweile an, dass man den Datensatz einfach runterladen kann. Und wenn es dann in 2, 3, 10, 20 Jahren vielleicht irgendwann mal eine neue Erkenntnis gibt und man viele Snips vielleicht mal, das sind so kleine Mutationen, mal neu gedeutet hat, dann kann man den Datensatz einfach hochladen, durch den Algorithmus schicken und dann bekommt man schon die neue Auswertung. Vielleicht hat sich das Risiko dann geändert. Das finde ich wieder an und für sich ganz positiv. Und
das finde ich auch gut. Ja, na, ich bin jetzt nicht der absolute dogmatische Hasser des Gentests. Aber ich finde einfach, von der Priorisierung muss man halt auch wissen, wo man es einordnet. Ja, also ich meine, wenn ich weiß, ich habe ein gewisses Genproblem, dann kann es natürlich offsetting-artig im Alltag schon eine Rolle spielen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich ein ApoE4 habe, dann werde ich vielleicht ein Lipidproblem noch schärfer therapieren als sonst. Ja. Aber wie gesagt, Einordnung. Also das Wichtigste ist trotzdem Exposom, Epigenom, die Maßnahmen, die wir alle schon heute diskutiert haben. Gell? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Jetzt haben wir noch zwei Sachen auf der Agenda und das eine beschäftigt sich mit Wearables. Jetzt ist es so, wenn ich für mich zu Hause Longevity mache und ich bin jetzt bei keinem Arzt, bei keinem Coach, bei keinem Therapeuten, was weiß ich, dann sind Wearables natürlich eine große Hilfe, oder? Ich kann, wenn ich eine Uhr habe und ich laufen gehe, kann ich meine VO2 Max messen, ich kann meine HAV messen und da irgendwie schauen, ist die so hoch wie möglich, vielleicht kann ich da noch was verbessern, kann meine Herzfrequenz tracken und so weiter und so fort. Da bekommt man ja eigentlich sehr viele wichtige Daten. Wie handhabst du das bei dir in der Praxis? Arbeitest du überhaupt mit Wearable-Daten oder sagst du, das spielt bei mir jetzt eigentlich erstmal keine Rolle?
Interessanterweise habe ich viele Patienten, die irgendwo vielleicht noch mehr Oldschooler sind, aber die Wearable-Daten, ich meine gut, viele haben natürlich Apple Watch-Daten, ja, aber die klassischen Hardliner der Wearables, also Whoop und Oura Ring, immer wieder mal dabei, aber gar nicht, also hat nicht jetzt jeder. Ich habe manchen schon, die vor allem Schlafprobleme haben, natürlich dann einmal empfohlen, den Schlaf zu tracken, wenn man dann schon irgendwo in so ein Bewusstsein ein bisschen reinkommt, wie schaut es wirklich aus mit dem Schlaf, ja, und das kann wirklich helfen. Alleine die Bewusstseinserweiterung, dass man da ein bisschen drauf schaut. Aber ja, wenn Wearable Data vorliegen, wenn mir Leute das zeigen, schaue ich es mir sehr gerne an. Was ich mir in letzter Zeit immer wieder anschaue, ist die Stressmessung von Whoop zum Beispiel. Die finde ich ganz interessant.
Ja. Hast du selber einen Whoop?
Ich habe keinen Whoop. Nein, ich habe keins. Ich bin auch so ein Mensch. Ich hatte mal eine Phase mit Apple Watch. Ja. Habe ich aber wirklich dann wieder verkauft. Bin jetzt wieder exklusiv analog unterwegs. Nur analoge Dings, weil ich bin die ganze Zeit mit diesem Apple Watch-Bildschirm. Ich war dermaßen abgelenkt. Vielleicht habe ich da irgendwie nicht das Mindset dazu, aber das hat mich so gestresst, diese Apple Watch.
Vielleicht wäre das Whoop die bessere Lösung, weil es hat kein Display.
Ich wollte gerade sagen, ich bin eben weg von der Apple Watch, habe ich dann einem Freund verkauft, weil das hat mich so gestresst. Dann wieder normale Uhr seither, das ist wahrscheinlich jetzt 2 Jahre her. Und das Whoop irgendwo, das finde ich ganz cool, weil es eben keinen Bildschirm hat. Ja? Also das wäre, wenn, dann würde ich wahrscheinlich sowas machen, weil der Oura Ring, den finde ich von dem, was er bringt an Daten, eben den schwächsten von den drei, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Ja. Und ja, ich meine, der ist für einfache Dinge eh gut, aber wenn man jetzt sagt, man will wirklich ein bisschen was wissen, wie der Data ein bisschen wissen, dann ist sicher der Whoop. Jetzt für meine Person wäre der ideal, weil, wie gesagt, der Bildschirm für mich eigentlich ein Negativ ist, weil er mich quält.
Und ein Ring ist auch nicht immer ganz praktisch. Mhm. Oder ich meine,
beim Training vor allem schwierig auch,
beim Training, wenn man jetzt allein an die Arbeit denkt, wenn du sagst, du bist jetzt irgendwie im OP oder so, da kannst du jetzt auch keinen Ring tragen unter den Handschuhen. Ein Whoop kann man da aber vielleicht dann schon noch drauflassen, weil das kann man ja halt auch am Oberarm tragen, oder? Da wäre es jetzt per se kein Problem.
Kann man oben
tragen. Also es ist einfach ein bisschen vielfältiger. Und ein Screen haben ja beide keine. Du kannst ja auch im Oura Ring so nichts ablesen. Ja. Ich glaube, die haben schon auch aufgeholt bei der Datenqualität, aber an und für sich. Ja.
Was ich weiß, Whoop ist halt so ein neumoderner Abo-Pricing.
Ja, schon extrem teuer geworden.
Also das ist auch wieder wahrscheinlich meine Oldschooler-Geschichte, aber ich mag nicht so gerne Abo-Pricing-Modelle. Ich kaufe einfach lieber gern einmal was. Das ist aber nur mein ganz persönliches Ding. Das ist immer für mich nicht ganz so attraktiv, wenn mir jemand. Also das ist in der Medizintechnik ja zum Beispiel auch ganz häufig mittlerweile, wenn du dann Laser kaufst zum Beispiel, dann ist der immer mit so Abo, den muss man dann immer wieder aufladen. Und so. Wenn mir einer sowas erklärt, bin ich schon immer ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß, aber weißt du, was ich meine? Also das ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber das ist vielleicht ist einfach nur mein persönliches Thema.
Also deswegen finde ich es super ein bisschen.
Ja,
das ist sehr neu modernes mit Abos, weil man ist natürlich für die Firmen ein Vorteil. Für die Leute ist nicht so viel auf einmal. Du musst nicht irgendwie 500 Euro für den Oura Ring ausgeben, sondern du zahlst halt dann mal 20, 30 Euro fürs Whoop im Monat. Das, glaube ich, hat eine andere Optik. Und für Whoop selber ist das wahrscheinlich auch praktisch, weil die halt genau wissen, womit sie in den nächsten Monaten halt kalkulieren können.
Es ist total logisch auch, warum das existiert, und ich verstehe das komplett. Aber irgendwie, das ist auch so ein Ding. Und ja, aber in der Langlebigkeitsmedizin, es gibt ja viele Kollegen, die machen mehr oder weniger Abo-Modelle. Habe ich auch noch keins. Wahrscheinlich auch aus dieser leichten Abo-Abneigung von mir persönlich. Aber es macht auch in der Langlebigkeit, wird total Sinn machen. Man sagt, man macht eine Erstkonsultation, die kostet X, und ab dann einfach monatlich oder einmal im Jahr oder so irgendwas. Ja. Mhm. Ich kenne viele, die das machen, viele Kollegen, Langlebigkeitsmediziner. Vielleicht muss ich mich dem Abo-Konzept der Welt ein bisschen mehr aufgeschlossener gegenüber zeigen.
Vielleicht.
Ja.
Kommen wir zur letzten Frage, und die beschäftigt sich mit Supplements. Haben wir ja heute noch nicht so viel darüber geredet. Und zwar, es kommen ja immer viele neue Daten raus, oder? Wir haben viele neue Studien zu immer verschiedenen Stoffen, zu Medikamenten. Und hat es bei den Supplements jetzt in der letzten Zeit was gegeben, wo du gesagt hast, oh wow, da ist jetzt eine Studie rausgekommen, da hat sich die Datenlage irgendwie sehr gedreht. Das ist jetzt ein cooles neues Produkt, wo du hinschauen würdest, was du vielleicht, wo du neuerdings mit deinen Patienten arbeitest, was du vielleicht neuerdings irgendwie selber nimmst. Gibt es da was?
Das Lustige dran ist, dass das gibt es tatsächlich, aber das ist alles andere als neu. Also ich habe irgendwo in letzter Zeit zwei ganz neue Liebkinder gewonnen bei den Supplements. Und das eine ist, ist Kreatin und das zweite ist Glycin. Das sind so ganz neue, super alte Supplements eigentlich. Aber bei mir ganz neu, ganz, ganz vorne, weil ich einfach die Daten von Kreatin so toll finde, die man sieht. Es hat aus meiner Sicht einen wahnsinnigen Body of Literature, also es ist wahnsinnig gut beforscht. Und ich verordne es viel mehr als früher, obwohl einfach, das gibt schon ewig alles, gell? Das gibt überhaupt nicht neu, aber ich verordne es viel mehr als früher und ich finde es ein ganz ein tolles Supplement, nämlich auch mit dem Aspekt der Kognition, also mit dem Aspekt, der eben nicht Energie und Muskel ist, sondern mit dem geistigen Thema dazu. Also das finde ich toll und hat bei mir also einen wahnsinnigen Zuwachs erlebt in meiner Verordnung. Verordnungsschema habe ich gemerkt. Das gleiche mit Glycin, das ist auch eine uralte Geschichte, völlig, völlig nicht neu, aber hat tolle Daten im Bereich, auch wirklich harte Daten im Bereich Longevity und Healthspan. Gibt es eine Studie von der NIH, die wirklich hier bei Mäusen plus 20% Lifespan, glaube ich, zeigt. Also wirklich auch gute Daten, auch uralte, also auch nichts Neues, aber sehr, sehr gut beforscht. Und was ich, es ist nämlich süß, also es ist süß. Und ich verordne es den Leuten sehr gerne für Tees zusätzlich, dass sie sich in den Tee reingeben. Auch gerne am Abend im Sinne eines Wind-Down-Systems. Ja, das ist also wirklich spannend. Da hat mich tatsächlich eine Freundin von mir drauf gebracht. Ja. Sie ist wahnsinnig interessiert auch und voll im Thema drin in Longevity, obwohl sie ist keine Ärztin, aber sie hat mich dann eigentlich drauf gebracht und auch das hat bei mir eine Renaissance und funktioniert für mich sehr gut. Also richtige Evergreens, die jetzt bei mir wieder groß im Kurs sind. Und wenn wir vielleicht noch überlegen, was gibt es an den ganz neuen, tollen Dingen, ja, also kurz überlegen. Was habe ich jetzt als letzten Schrei dabei? Also ich habe mal jetzt viel Urolithin A aus Amerika bestellt für spezielle Patienten, die das unbedingt natürlich immer auf die Spitze treiben wollen. Die kommen zu mir und sagen, was gibt es Neues? Das ist der Opener. Die habe ich schon länger im Programm. Das sind ganz witzige russische Patienten und das Opener ist immer Doc, what's new? Und dann habe ich immer sowas natürlich für sie geordert, was man bei uns ja nicht so leicht kriegt. Und ich glaube auch, also du weißt es am besten wahrscheinlich, aber das könnte Molecular Urolithin eigentlich rausbringen?
Nein, weil das
genau. Gibt es nur in Amerika.
Gell? Rohstoff,
ja, genau. Habe ich dann nochmal so besorgt. Also das sind dann so Special Cases, ja, die dann immer natürlich den letzten Schrei haben möchten. Von irgendwelchen Interventionen.
Ja, spannend. Dominik, vielen Dank. Das war es auch schon an Fragen von Leuten, die uns zugehört haben, die uns zugeschaut haben in der Vergangenheit. Und finde es auch spannend mit den Supplements, wie du sagst, bei Kreatin. Das hat so einen richtigen 180-Grad-Dreh geschafft. Das kommt extrem aus der Fitnessszene, Pumpen und Bodybuilding und so weiter und so fort. Und das hat es jetzt richtig reingeschafft, eigentlich in den Mainstream. Für Frauengesundheit, für kognitive Gesundheit und das ist auf jeden Fall sehr spannend, dass das jetzt auch ein richtig gutes Longevity-Supplement geworden ist. Also, hast du ein schönes Schlusswort?
Ja, ich freue mich schon auf die nächste Fragen-Episode. Bitte wieder scharf nachdenken, was man gerne von uns noch wissen möchte. Ihr habt ja wirklich fantastische Episoden aufgenommen. Du und der Max, da gibt es sicher wieder tolle Fragen dazu und es bietet mir natürlich dann auch die Gelegenheit, das einmal aufzudiskutieren, was ihr dann da auch von fantastischem Content hier kreiert habt. Da bin ich gespannt, was die Hörer und Zuseher an Fragen wieder haben. Ja, das andere Schlusswort ist einfach nur, dass ich mich so wahnsinnig freue, dass die Longevity-Szene oder also Szene hört sich dann immer so nischig an, aber es ist einfach mittlerweile ein Teil des Bewusstseins geworden, auch im Mainstream und das ist einfach wahnsinnig toll. Und ich glaube, das sieht man auch zum Beispiel an den Podcast-Hörerzahlen, die auch stetig steigen und ja, das ist natürlich was mich wahnsinnig freut.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dominik, danke dir. Danke zu Hause fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, wie der Dominik gesagt hat, dann an podcast@beyondlifespan.de oder einfach kommentieren auf der Plattform eurer Wahl und ja, gerne Familie, Freunden weitersagen. Wir freuen uns auf neue Hörer. Der Dominik wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Freue mich auch. Ciao.